Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Wir lesen heute Abend aus dem 10. Kapitel der Bhagavad Gita, Vers 9. Gestern? Aha. Gut. Haben wir eigentlich... also ich sehe keine Tafel, das ist richtig, nicht? Bitte wiederholt nach mir.
Tesham
satata yuktanam bhajata priti purvakam dadami
buddhi
yogam
tam
yena
mam
upayanti te.
Tesham
satata
yuktanam
bhajatam priti
bhuvakam
dadami buddhi yogam tam
yena
mam upayanti te. Tesham satata inam. Ravi, you have not yet learned German. Let me just see. I think today there is no... I don't see any translator in the room. So why don't you go to Trivanga and invite him cordially to come? He wants to translate. Yes? If he has something to do, you can just as well pick up a book in my room. There are many books, and you can read. So,
tesham
inam satata yuktanam immer beschäftigt, bhajatam hingebungsvollen Dienst darzubringen,
pritipurvakam
in liebender Ekstase,
dadami
ich gebe,
buddhi yogam
wahre Intelligenz,
tam
das,
jeda
durch welches,
mam
zu mir,
upayanti
kommen,
te
sie. Diejenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. In diesem Vers ist das Wort Buddhi Yoga sehr bedeutsam. Erinnern wir uns noch einmal an das zweite Kapitel. Dort sagte der Herr zu Arjuna, er habe ihm viele Dinge mitgeteilt und werde ihn jetzt im Buddhi-Yoga unterweisen. Hier nun wird Buddhi-Yoga erklärt. Buddhi-Yoga bedeutet Handeln im Krishna-Bewusstsein. Das ist die höchste Intelligenz. Ja, vielleicht kommt Ihr Mataji ein bisschen weiter. Also es ist nochmal, wir haben ja hier in Heidelberg vor 2 Wochen eine Vorlesung über Intelligenz und Krishna-Bewusstsein gegeben. Ich glaube, es waren 3. Dies hier schließt sich da ja sehr gut dran an. Hier nun wird Buddhi-Yoga erklärt. Buddhi-Yoga bedeutet Handeln im Krishna-Bewusstsein. Das ist die höchste Intelligenz.
Buddhi bedeutet Intelligenz und Yoga bedeutet mystische Tätigkeiten oder mystische Erhebung. Wenn jemand versucht, nach Hause zu Gott zurückzukehren und sich völlig dem Krishna-Bewusstsein im hingebungsvollen Dienst widmet, werden seine Tätigkeiten Buddhi-Yoga genannt. Mit anderen Worten, Buddhi-Yoga ist der Vorgang, durch den man aus der Verstrickung der materiellen Welt herausgelangt. Das höchste Ziel allen Fortschritts ist Krishna. Da die Menschen dies nicht wissen, ist die Gemeinschaft mit Gottgeweihten und einem echten spirituellen Meister so wichtig. Man sollte erkennen, dass das Ziel Krishna ist. Und sobald das Ziel einmal feststeht, kann man auf dem Pfad langsam, aber sicher vorwärts schreiten und wird so das endgültige Ziel erreichen. Wenn jemand das Ziel des Lebens kennt, aber an den Früchten seiner Tätigkeiten hängt, so handelt er im Karma-Yoga. Wenn jemand weiß, dass das Ziel Krishna ist, aber an mentalen Spekulationen Freude findet, um Krishna zu verstehen, so handelt er in Jnana-Yoga. Und wenn jemand das Ziel kennt und allein im Krishna-Bewusstsein und im hingebungsvollen Dienst nach Krishna sucht, so handelt er in Bhakti-Yoga oder Buddhi-Yoga, dem vollendeten Yoga. Dieser vollendete Yoga ist die vollkommenste Stufe des Lebens. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, sodass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Die Qualifikation besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Man sollte irgendeine Arbeit für Krishna verrichten und diese Arbeit sollte mit Liebe ausgeführt werden. Wenn ein Gottgeweihter nicht intelligent genug ist, um auf dem Pfad der Selbstverwirklichung Fortschritt zu machen, sich aber aufrichtig den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes widmet, gibt ihm der Herr die Möglichkeit, Fortschritt zu machen und letztlich zu ihm zu gelangen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Dishatharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadha Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tesham satata yuktanam vajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam utpayantite. Dieser Vers gehört zu den vier Chatur Shloki der Bhagavad Gita. Im Srimad Bhagavatam gibt es ebenfalls vier essentielle Verse, die praktisch den Kern oder den Nukleus dieses großartigen Werkes gibt. So genauso wie diese berühmten vier Chatur Shloki des Bhagavatams die Essenz des gesamten Werkes darstellen, stellen auch Vers 8 bis 12 des 10. Kapitels die Essenz der Bhagavad Gita dar. Ich möchte euch im Zusammenhang jetzt diese vier Verse vorlesen, sodass ihr ein Gesamtverständnis oder ein übergreifendes Verständnis habt. aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate iti matva vajante mam buddha bhava samanvita.
Genau so fängt auch der erste der vier Verse von dem Srimad Bhagavatam an. Aham evasam eva agre nanya sadasataram.
Und die sind analog in ihrer Aussage, diese beiden Verse. Ich werde euch mal die Übersetzung in Deutsch von dem Bhagavad Gita Vers erwähnen. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen.
Krishna ist sowohl der Ursprung der spirituellen Manifestation als auch der materiellen Manifestation. Und somit ist Krishna alles. Dieses Verständnis, dass Krishna alles ist, bildet im Grunde genommen den Punkt im menschlichen Bewusstsein, der die höchste Evolution allen Denkens und aller Philosophie darstellt. Vasudevam Sarvam Iti ist ein Shloka, der zu Beginn des siebten Kapitels vorkommt. Bahunam Janmanam Ante Gyanavangmang Prapatyate.
Vasudevam Sarvam Iti
Sa Mahatma Sudurava. Wer nach vielen Geburten und Toden, also nicht mal so plötzlich so fanatisch, sondern nach vielen Geburten und Toden zu wirklicher Erkenntnis gekommen ist, er versteht, dass ich Vasudev alles bin. So, dieses Verständnis wird gleich an den Anfang gesetzt. Also mit den vier essentiellen Versen, da will Krishna nicht unbedeutendes Wissen geben, sondern gleich zur Essenz kommen. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. Das ist also der erste Schlucker. Dann der zweite beschreibt, was die Aktivitäten dieser Weisen sind. Wie beschäftigen sie sich im hingebungsvollen Dienst? Was betreiben sie?
Matshitamat gata prana bhodayanta parasparam katayantas chamang nityam tushyanti cha ramanti cha.
Die Gedanken meiner rein Geweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Die Gottgeweihten, die rein Gottgeweihten, sind immer in Gedanken mit Krishna verbunden. Krishna hat das erklärt im vorausgehenden Kapitel. Er sagte, was der größte Yogi ist. Yoginam apisarvesham mat gatena taratma. Gata heißt so viel wie Ziel. Derjenige ist der größte Yogi, der mich zum Ziel gemacht hat und immer mit großem Vertrauen, Shraddha, in mir weilt. So, hier sagt er noch einen Schritt weiter. Erstmal, sie sind in Gedanken und in dem Leben im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Aber was tun sie? Katayantas chamang nityam. Sie erfahren große Glückseligkeit, indem sie Kata über mich sprechen. Dann der dritte Vers ist eine Zusicherung Krishnas an diese rein Gottgeweihten. Also wir haben erstmal die höchste Stufe der Philosophie, die höchste Erkenntnis, dann eine nähere Beschreibung derjenigen, die diese Erkenntnis haben. Jetzt haben wir im dritten dieser vier Verse eine Stellungnahme Krishnas zu diesen Leuten, ein Versprechen, was Krishna ihm gibt.
Tesham satata yoktanam bhajatam pritipurvakam tadami buddhiyogam tam jenamam upayanti te.
Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Und der vierte dieser vier Verse beschäftigt sich,
mit der spirituellen Erfahrung, die diese Persönlichkeit haben. Oder ich möchte besser sagen, wie es genau passiert, dass Krishna sie führt, wie er ihnen das Verständnis gibt.
Tesham evanukam patam aham ajnana yam tamaha nashayam yahatma bhavas to jnana dipena pashvata.
Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Das ist also die Erleuchtung, die Krishna seinen Gottgeweihten gibt. Vor einiger Zeit habe ich einen längeren Brief an meinen weltlichen Vater geschickt, um ihm Krishnas Herrlichkeit bekannt zu machen. Er ist auch interessiert am Krishna-Bewusstsein und ist ein leidenschaftlicher Eisenbahner, der mitgearbeitet hat an einem Computerprogramm für die Deutsche Bundesbahn, welches die Gleise im Bundesgebiet stellt, sodass die Fahrpläne der Züge nicht miteinander zusammenstoßen. Es bedarf ein großes Maß an Planung, allein in einem Hauptbahnhof wie dem Frankfurter oder sagen wir Heidelberger Hauptbahnhof dafür zu sorgen, dass an den Bahnsteigen jede 5 oder 10 Minuten ein Zug einfahren kann und wegfahren kann in sein nächstes Bestimmungsort. Die Tafeln müssen gerichtet werden, die Weichen müssen gestellt werden, damit nicht die Züge zusammenkrachen. Dann müssen Rangiergleise da sein, wo die einzelnen Waggons an die anderen gehängt werden können. Es ist eine große Planung da. Nun stellt euch mal Krishna vor, der im Herzen aller Lebewesen sitzt und die Wege aller lenkt. Und zwar in einer Weise, dass sich Feinde aus vorangegangenen Leben in diesem Leben wieder treffen, um sich auf neue Schwierigkeiten zu machen. Manchmal in der gleichen Familie, wo der Feind aus einem letzten Leben der Sohn oder die Tochter wird. Stellt euch die Koordination vor, die nötig ist, dass eine bedingte Seele, die ihren Körper verlässt, ihren nächsten Körper kommt, der gerade vorbereitet wird auf einer wilden Sexualität am Strand von der Ostsee. Stellt euch vor, was für eine Intelligenz nötig ist, um dafür zu sorgen, dass der Prüfungskandidat plötzlich erinnert, was er tun muss oder schreiben muss, um sein Examen zu bestehen, was er vergessen muss, um durchzufallen und ein asozialer zu werden als Folge davon. Krishna ist damit beschäftigt, die Wege aller Lebewesen gleichzeitig zu dirigieren auf ihren komplizierten Wegen, während sie durch das Universum gehen, von Planet zu Planet und Körper zu Körper. Nun, dieser Krishna, der gegenwärtig ist und die Wege der bedingten Seele lenkt, erwartet darauf, dass wir uns ihm zukehren, wie in der Mundaka Upanishad gesagt wird, um uns dann spezifische Intelligenz zu geben, wie wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen können, wie wir unser Leben einrichten können. Ich habe gestern im Auto mit einem Devotee diskutiert über Zukunft im Krishna-Bewusstsein. Es ist so, dass wir bestimmt, wenn wir uns, besonders wenn wir noch sehr jung sind, hin und wieder Gedanken darüber machen, was unsere Zukunft wo sein wird. Wir mögen uns sogar manchmal Sorgen machen, wird alles in meinem Leben zur vollsten Zufriedenstellung gehen oder werde ich irgendwo als gestrandetes Schiffswrack auf den Felsen des Unglücks landen. Und manche Menschen haben, besonders in der heutigen Zeit, eine direkte Zukunftsangst. Was wird aus mir? Werden all meine Anliegen zufriedengestellt werden? Was wird aus der Bewegung für Krishna-Bewusstsein? Manchmal junge Devotees sind, fragen sich, aber wir sollten natürlich mit Intelligenz auch uns beteiligen an unserer zukünftigen Entwicklung. Doch eines sollten wir wissen, wenn wir uns Krishna ernsthaft hingeben wollen, wenn das unser Wunsch ist, so wird Krishna alle Arrangierungen treffen, um uns aus der Unsicherheit unserer Zukunft zu einem sehr guten Geschick im Krishna-Bewusstsein zu bringen. Es kommt ganz auf das Maß unserer Hingabe an, unserer Entschlossenheit. Diese Entschlossenheit, oder sagen wir besser, diesen Wunsch aufzubringen, ist nicht eine billige Angelegenheit. Wir sollten es nicht für garantiert annehmen, für granted annehmen, dass einfach deswegen, weil wir in einer transzendentalen Bewegung sind, dass wir automatisch ganz von selber die höchsten Stufen oder überhaupt annehmbare Stufen unseres spirituellen Lebens erlangen. Es kommt auf unseren Wunsch drauf an. Die Definition unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist Bhava Krishna Bhavanamrita, dass man mit dem Bhava, mit der Haltung eingeht in den Wunsch, Krishna zu erreichen. Das muss ein intensiver Wunsch werden. Dann, wenn das der Fall ist, wird Krishna für uns sorgen. Und das ist hier, also jedes Mal, wenn ich darüber komme, schenke ich diesem Text hier 5 Minuten der Aufmerksamkeit. Heute sind es nur 3 reduzierte. Selbst wenn jemand nicht sehr intelligent ist, aber trotzdem den Wunsch hat, Krishna bewusst zu werden, das heißt, dass er sich irgendwie im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, nach bestem Vermögen, wird Krishna für ihn sorgen. Ich möchte das jetzt für euch nochmal vorlesen. Tribhanga. Es ist Vers 10 des 10. Kapitels, der letzte Absatz. Dann hast du es einfacher. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört, wie viele von uns hier, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisung geben, sodass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Ja, so, jetzt ist die Frage, ist das automatisch? Das heißt, kann jeder, der hier in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein herumhängt, um es mal so auszudrücken, er wird automatisch erhoben werden? Nein, so ist es nicht. Das ist jetzt interessant. Die Qualifikation, dass es also antritt, dass Krishna von innen her Unterweisung gibt, wie man letztendlich zu ihm kommen kann. Die Qualifikation dafür besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Tun muss man schon was. Passiv darf man nicht sein. Man muss schon engagiert sein. Aber solange jemand engagiert ist im Krishna-Bewusstsein, auch wenn er nicht die Unterweisung einhalten kann, dann gibt ihm Krishna alle Möglichkeiten. Aber es wird nochmal mehr qualifiziert. Einfach nur Beschäftigung ist anscheinend auch nicht genug. Das heißt hier weiter, man sollte irgendeine Arbeit für Krishna verrichten und diese Arbeit sollte mit Liebe ausgeführt werden. Hare Krishna, das ist jetzt bestätigt worden von unserem jüngsten Devotee. So, ich möchte heute für den Rest unserer Vorlesungszeit, genau, das ist oben in der Thermoskanne, Radharaman, auf dem kleinen Basttisch, euch etwas vorlesen oder berichten aus dem Leben von Srinivas Acharya. Dadurch, dass man die rein Gottgeweihten zufriedenstellt, über die rein Gottgeweihten hört, wird in uns der Enthusiasmus wach, uns ebenfalls mit Entschlossenheit im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Das fördert unser hingebungsvolles Dienen. Es gibt eine Unterweisung von Srila Rupa Goswami über 6 Prinzipien, die förderlich sind für die Aufnahme des hingebungsvollen Dienstes. Und eine dieser Prinzipien ist es, den Fußstapfen vorangegangener Acharyas zu folgen. Ja? Ich bin immer nur so kurz hier. Ich würde am liebsten immer Vorlesungsreihen hier raus machen, aber heute und so weit wie wir kommen, werden wir über Srinivas Acharya vorlesen, der ein sehr wichtiger Gottgeweihte in unserer Sampradaya ist. Srinivas Acharya ist nämlich eines der 3 großen Seelen der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins außerhalb der Grenzen von Vrindavan beschäftigt hatte. So, sein Vater hieß Chaitanya Das und hieß Gangadhar. Gangadhar ist ein Name von Shiva, derjenige, der den Gangesfluss trägt, und er war ein großer Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu. Er lebte in einem Dorfe namens Chakandi und welches in der Nähe von Navadvip lag, und war sehr beschäftigt in Chaitanyas Erinnerung. Nun, eines Tages wollte er Lord Chaitanya sehen. Er hatte diese Reise lange Zeit geplant und hörte, als er auf dem Wege nach Navadvip war, dass Chaitanya sich in der gleichen Stadt befände, wo er war, nämlich in Katwa. Was er aber auch hörte, war, dass Chaitanya Mahaprabhu oder Nimai an dem Tag, wo er eintraf, die Lebensstufe des Sannyas annahm. In der Gaudiya-Tradition ist, dass die Annahme von Sannyas von Chaitanya Mahaprabhu eine herzzerreißende Angelegenheit. Warum? Weil er seine Devotees in Navadvip verlassen hat und nach Puri gegangen ist. Es gibt da viele Patyavali Kirtans, wo die ganze Zuhörerschaft, wenn sie das hört, in Tränen versinkt. Nicht? Oh Chaitanya, es gibt sogar einen Platz, Nirdhaya heißt der, ohne Barmherzigkeit, weil Chaitanya Mahaprabhu von dort an diesem Ort warf sich Chaitanya Mahaprabhu in die Fluten des Ganges. Er hatte seine wunderschöne Frau, die Lakshmi selber ist, verlassen, nämlich Vishnu Priya, hatte seine Mutter verlassen und hatte zum Ganges gesagt, sorge du dich für Sachimata, und Vishnu Priya hat sich reingestürzt in die Wellen und war an das andere Ufer geschwommen und dann nach Katwa gegangen. Und damit hatte er die ganze Welt dieser süßen Navadvip-Spiele hinter sich gelassen. Nirdoy, keine Barmherzigkeit. Das heißt, dass selbst die Sterne geweint haben, als Chaitanya Mahaprabhu das getan hat. So anyways, dieser Gangadhara kam also an dem Platz an, wo Keshava Bharati Mahaprabhu Sanyas gab. Er sah, wie der Baba, der Friseur, mit der Klinge an Mahaprabhu schöne Haare ging, die schwarz waren. Und die alle, er sah, wie alle schrien, nein, nein, bloß nicht, wie man in Deutsch sagt. Er sah, wie die Klinge weinte, die die Haare abrasieren sollte. Und er fiel in Ohnmachts Boden wieder. Und als er aufwachte, war Mahaprabhu Sanyas. Dann ging er zurück in sein Dorf, Shakhandi, und von da an verhielt er sich wie ein jemand, der verrückt war vor Ekstase, ekstatischer Liebe zu Gott. Er sagte immer Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Seine Nachbarn sagten, dein Name soll Chaitanya das sein ab jetzt, weil du immer Chaitanya sagst. So wurde also die Namensumgebung gemacht. Spürte eines Tages dann, dass ein großer Gottgeweihter sein Sohn werden wollte. Und so ging er zu seiner Frau. Mal sehen, wie die hieß. Ging zu seiner Frau Lakshmi Priya und sagte zu ihr, es ist nicht so, dass ich Lust verspüre auf sexuelle Betätigung. Ich habe aber eine Inspiration im Herzen, dass ein großer Devotee Geburt nehmen will. Und so zeugten sie so gingen sie nach Puri zu Chaitanya Mahaprabhu, um zu wissen, was sie mit dieser Inspiration anfangen sollten. Nicht? Und als sie nach Puri kam, wusste Chaitanya Mahaprabhu, der die allwissende Überseele im Herzen eines jeden ist, bereits, dass seine großen Devotees, Gangadhara und Lakshmi Priya, Chaitanya Das, in Puri eingetroffen waren. Und er sagte zu Govinda, obwohl Gangadhara und oder Chaitanya Das, Chaitanya nannte ihn auch Chaitanya, und Lakshmi Priya es nicht erwähnt haben, zu mir direkt, weiß ich, dass sie ein Kind zeugen wollen. Denn sie haben es Lord Jagannath anvertraut. Und da ich nicht verschieden bin von Lord Jagannath und von der Überseele, ist es mir wohl bekannt. Sag ihnen, dass das okay ist, dass das eine gute, dass das mein Wunsch ist und dass ihr Sohn Srinivas heißen wird. Das sagte Govinda Das, der Sekretär, und so ging dann Chaitanya Das und seine Frau nach Hause, und im Laufe der Zeit wurde ihnen ein Sohn geboren, der alle Symptome eines Mahapurush aufwies. Es heißt, dass die Ausstrahlung des Jungs aussah wie die von geschmolzenem Gold und sehr an Lord Chaitanya erinnerte. Er hatte eine lange und elegante Nase. Seine wunderschönen Augen sahen wie gewaltige Lotusblätter aus und er hatte eine breite Brust und Arme, die bis zu den Knien herunterreichten, wie Chaitanya Mahaprabhu. Wunderschön, nicht? So, der Junge wurde bald eines der größten, ein sehr auffallender Junge und studierte unter dem berühmten Dhananjaya Vidyas Chaspati. Obwohl Dhananjaya offiziell sein Diener war, bemerkte er, dieser Junge weiß viel mehr, als ich es jemals hoffen kann zu erlernen. Er war also ein großer Gesandter von Chaitanya Mahaprabhus Armee. In der Nachbarstadt Srikanda lebte nun ein gewisser Narahari Shaka, der sehr demütig war und intensive Hingabe für Lord Chaitanya Mahaprabhu empfand. Dieser Narahari Shaka wurde der Shiksha Guru von unserem Srinivas und bestand darauf, dass Srinivas aufbrechen sollte, schon in der Jugend, und Sri Chaitanya sehen sollte. Srinivas wollte die Einweihung von ihm annehmen im Krishna-Bewusstsein, aber Narahari Shakotake sagte, nein, ich werde nicht dein Diksha-Guru werden. Dein Diksha-Guru wird niemand anderes werden als Gopal Bhatta Goswami in Vrindavan. Das findet man unter großen, den Geweihten von Mahaprabhu, dass sie sagen, wer der nächste, wer der spirituelle Meister von wem werden sollte. Das ist wie eine transzendentale Party sozusagen, die von der spirituellen Welt kommt, wo die einzelnen Devotees sich da bestimmen. Hier, du passt zu dem, du passt zu dem und so weiter und so fort. So, es ist eine lange Geschichte, wie Srinivas nach Puri aufbrach, nachdem Vater und Mutter gestorben worden waren. Als er nach Puri kam, war Chaitanya Mahaprabhu gerade vom Planeten gegangen. Srinivas fiel tot, also ohnmächtig zu Boden nieder. Er war so gestört. Jetzt bin ich nach Puri gekommen, Mahaprabhu ist nicht mehr da. Was soll ich tun? Gauranga, Gauranga, ah, Gauranga, rief er. So in einem Traum erschien ihm Chaitanya Mahaprabhu und sagte, klage nicht, Gadadha Pandit wird für dich sorgen und dich im Bhagavatam unterweisen. Du wirst von ihm lernen. So ging Srinivas Acharya zu Gadadha, der bei der Zeit schon ein alter Mann war und nur noch in Vipralamba, in Trennungsschmerz, weinte. Er hatte ein Bhagavatam vor sich liegen, das war völlig durchnässt von seinen Tränen, weil er immer chen Gauranga, Gauranga, Ha Gauranga, Ha Gauranga, so chantete er von morgens bis abends, Trennungsschmerz. Als Gadadha Srinivas Acharya jedoch Srinivas sah, fühlte er ein neues Leben aufkommen. Denn er wusste jetzt, es ist Mahaprabhus Wunsch, dass ich den noch unterweise. Ein weinenden Spiritualmeister und ein Shiksha, ein Unterweisenden. So. Narahari Shako war also der Shiksha-Guru und sagte, und der musste erstmal nicht angerufen werden, da musste einer geschickt werden, zu Fuß hinzugehen und fragen, hast du mal ein Bhagavatam übrig? Dein Schüler muss hier was lernen. So kam denn unser Srinivas ging denn persönlich schließlich hin, als das Jahr kam und holte das Bhagavatam. Aber als er mit dem Bhagavatam in Puri wieder angekommen war, war schon wieder ein halbes Jahr verstrichen. Und was musste er sehen? Gadadha hatte die Erde verlassen. Wieder war er in einer fürchterlichen Trennung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und hielten einen Traum. Achso, er war noch gar nicht in Puri. Ich habe mich getäuscht. Er war auf dem Weg nach Puri und da hörte er, dass Galata weg war. Und dann lamentierte er wieder und musste sich Gedanken machen über den unvorstellbaren Willen des Herrn. Er war so verzweifelt und so fertig, dass es für eine gewisse Zeit kein Wort über ihn gab, was er tat. Doch dann bekam er die Inspiration, dass er die Bhakti-Literatur studieren sollte. Das ist sehr kompliziert. Janavi Devi, die Frau von Nityananda Prabhu, traf ihn dann und sagte ihm, dass Rupa und Sanatan Goswami ihn nach Vrindavan bestellten, denn sie wollten ihn persönlich unterweisen. Und nach einer langen Odyssee kam dann Srinivasacharya endlich in Vrindavan an. Und als er in Vrindavan ankam, war die Stadt wie ausgestorben. Keiner sprach ein Wort. Jeder hatte Tränen in den Augen. Jeder ging desorientiert herum. Was war geschehen? Vor einiger Zeit war es Sanatan Goswami aufgebrochen in das ewige Spiel von Chaitanya Mahaprabhu. Und 3 Tage bevor Srinivasacharya nach Vrindavan kam, war auch Rupa Goswami von dem Planeten weggegangen. Das war das 3. Mal. Als Srinivasacharya das hörte, brach er zusammen und lag für 1 Tag bewusstlos im Govindaji-Tempel. Als dann die stattliche Erscheinung von Jiva Goswami reinkam, Jiva Goswami in den Govindaji-Tempel, die sahen ihn da liegen. Und Jiva Goswami schaute und sah diese lange Nase, diese Augen, die bis zu den Ohren gingen, diese Arme, die bis zu den Knien gingen und wusste, das kann nur Srinivas sein. Und er ging her und sagte, Srinivas, Srinivas. Und so kam es dann, dass Srinivas in die Lehre ging von Jiva Goswami. Jiva Goswami nahm Srinivasacharya nicht an als sein Schüler, sondern dirigierte ihn zu Gopal Bhatta Goswami. Aber obwohl Gopal Bhatta Goswami ihm die Einweihung gab, die Diksha, und erwies ihn Jiva Goswami in allen Vertraulichkeiten des spirituellen Lebens. So, ich möchte jetzt diese das Kapitel abschließen, indem ich euch noch ein wenig vorlese aus dem direkten Text. Ja. Gopal Bhatta und Jiva Goswami unterrichteten Srinivas gut. Und Gopal Bhatta weihte Srinivas ein, so wie es Mahaprabhu gesagt hatte. Weil Jiva Goswami der größte Vaishnava-Philosoph dieser Periode war, dirigierte Gopal Bhatta seinen Schüler Srinivas zu Sri Jiva, was höhere Unterweisungen betraf. Man mag sich daran erinnern, dass dies der Wunsch von Rupa und Sanatan gewesen war. In der Prima Vilas wird gesagt, dass Sri Jiva persönlich um Srinivas sich kümmerte und ihm eine grundlegende spirituelle Erziehung verlieh. Ein weiterer junger Gelehrter, der hervorragende Narottam, wurde ebenfalls unter die Tutelage, die Lehre Jivas gestellt. Narottam war ursprünglich von Lokanath Goswami eingeweiht worden, doch Lokanath hatte ihn auch zu Sri Jiva geschickt, um dort zusätzliche spirituelle Unterweisung zu bekommen. Narottam hatte für 1 Jahr unter Jiva studiert, Jiva Goswami studiert, als Srinivas dann in Vrindavan ankam. Dann kam noch der junge Duki Krishnadas, der später Shamananda wurde, der von seinem Guru Hridoy Chaitanya geschickt wurde. Wir haben einen Hridoy Govinda hier bei uns, aber es gibt auch einen Hridoy Chaitanya. Diese 3 jungen Männer, Srinivas, Narottam und Duki Krishnadas, studierten also unter Jiva Goswami mit dem allergrößten Enthusiasmus und wurden die besten Studenten des Goswamis. Sie wurden bald bekannt als Freunde, die nicht voneinander zu trennen waren. So, ich werde noch eine kleine Sache euch erklären. Jiva Goswami bat seine 3 Schüler, die Wälder von Vrindavan mit Raghava Pandi zusammen zu studieren, der eine Inkarnation der intimen Gopi Dhanishta war. Und deswegen alle heiligen Wälder und ihre Bedeutsamkeit für die Bhakti-Bewegung kannte. Das ist jetzt sehr transzendental. Wer ist Dhanishta? Ihr wisst nicht, wer Dhanishta ist. Das ist die, ist nicht so schlimm, das ist die Dienstmagd von Yashoda, die sehr intim ist mit Krishna, also nicht intim, die weiß alles über Krishna. Manchmal wird sie von Yashoda mit einem Prasadam-Paket geschickt, weil Yashoda das Gefühl hat, Krishna hat noch immer nicht genug Prasadam im Wald. Dann kocht sie noch mal schnell was oder geht dann nicht schnell hin und sagt, hier von deiner Mutter, damit du nicht verhungerst. Ein bisschen Prasada. Raghava Pandit war jetzt eine Inkarnation der Gopi Dhanishta und kannte all die heiligen Wälder von Vrindavan und machte dann mit Narottam und Srinivas eine Pilgerreise durch ganz Mathura Mandala. Diese Pilgerreise, die war so ausführlich, da sind 3937 Verse gewidmet in dem Werk Bhakti Ratnaka. Und dort lernte dann Srinivas Acharya den persönlichen Aufenthaltsort der höchsten Persönlichkeit Gottes kennen. Anyways, ich sehe, ist sehr schwierig für euch, eure Aufmerksamkeit so lange auf vorgelesene Texte zu konzentrieren. Ich werde deswegen hier aufhören, vorzulesen. Ich glaube, was wir bisher aus diesem Leben Srinivas Acharyas verstehen können und aufnehmen können mit großem Enthusiasmus, ist seine intensive Begierde, das, wovon wir sprachen im Verlauf der ersten Teils der Vorlesung. Krishna, also erst Unterweisung im Krishna-Bewusstsein zu kennen, zu bekommen. Wir sehen in diesem Text, wie Lord Chaitanya dafür sorgte, dass er letztendlich dazu kam, von Gopal Bhatta Goswami und Jiva Goswami unterwiesen zu werden. So wird auch Krishna bei uns in analoger Weise dafür sorgen, dass wir alles das bekommen, was nötig ist an Unterweisung für unseren spirituellen Fortschritt, wenn wir nur diesen intensiven Wunsch haben, Krishna bewusst zu werden. Darüber besteht kein Zweifel. So, ich möchte hier gerne enden. Jetzt ist es schon weit genug fortgeschritten in der Zeit. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Gut, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.